Episode 2. Vertrauen in die neue Zeit und in die Veränderung. Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Marc Engelhardt. Wir sinnieren über die Auswirkungen von Social oder besser Physical Distancing auf die Staatsanwaltschaft in Stralsund mit mehr als 100 Mitarbeitenden und auf kontroverse Debatte im dortigen Kirchengemeinderat. Wie kann Vertrauen gelingen im Spannungsfeld zwischen Unsicherheit, Geschwindigkeit und dem Wunsch nach Klarheit?
Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isberner. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
Super, ja. Zuerst möchten wir die Menschen begrüßen, die uns zuhören und die tollen Personen, die hier im Gespräch sind. Roberto Isberner, mein geschätzter Kollege, mein guter Freund Marc Engelhardt, der E-Marc. Und ich bin Marc Dechmann, der D-Marc. Wir müssen es irgendwie auseinanderhalten. Titel dieser Serie, die wir haben, ist Corona auf der Suche nach dem neuen Normal. Und der Untertitel für diese Folge, der ist noch offen. Wir starten mit 5, 4, 3, 2, 1 und 10 knackigen Fragen. Lieber D-Marc, wir stellen dir jetzt 10 Fragen, die im Charakter mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Also nicht lange nachdenken, raus damit, ja? Ich fange an. Corona, ja. Krise oder Chance?
Ist mit Ja oder Nein jetzt nicht zu beantworten. Ja, also
das, Chance. Ey, das gilt nicht. Das, ja.
Chance. Chance.
Sehr schlau. Marc, ja. E-Marc, Corona im Rückblick groß oder klein? Auch nicht mit Ja oder Nein.
Ja. Groß.
Corona, gefährlich oder ungefährlich?
Gefährlich.
Wirtschaft oder Gesundheit retten?
Gesundheit retten.
Corona, das neue 9-11, danach ist alles anders?
Ja.
Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
Freude auf den Impfstoff.
Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
Konstruktives Arbeiten in der Kaffeeküche.
Okay, ein Joker hast du. Okay, gut, sehr gut.
Der war
okay.
Auch echt gut jetzt.
Okay. Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
Klare Anweisung.
Corona, Marc, bist du systemrelevant?
Also nach der Definition ja und ich glaube nach der Selbsteinschätzung auch. Also Definition passt da.
Ja.
Okay. Und die letzte Frage, und das ist die allerwichtigste Frage. Marc, Lennon oder McCartney?
Lennon.
Okay.
Roberto ist super. Dein Freund.
Okay, super. Ja, danke erstmal, E-Marc, ja, werde ich jetzt wahrscheinlich noch öfter benutzen,
ja.
eure Erfindung. D-Marc, du hast ja gesagt, wir müssen unbedingt den anderen Marc, ja, den Marc Engelhardt, einladen und unbedingt mit ihm sprechen. Warum müssen wir das?
Ja, das war mir eigentlich sofort klar. Wir suchen Leute, mit denen wir sinnieren können über das Kleine und Persönliche und auch in die ringen um die Einordnung ins große Ganze, was wir alles noch nicht sehen. Und Marc, ich glaube, ich kenne wenige wie dich. Das begleitet uns auch durch unser ganzes Leben, diese Spaziergänge, wo wir uns mit den Fundamenten der Welt auseinandergesetzt haben, genauso wie mit dem Thema, das gerade quer hängt und gar nicht groß ist. Und das kann man mit dem Marc wunderbar. Er ist ein Mann, der auch Lust hat am Wort.
Würdest du sagen? Ja, da sehe ich mich drin. Oh, das Bild hängt.
Ja, hängt, also...
Nee, passt.
Passt, okay. Ja, da sehe ich mich drin, in diesen Spaziergängen mit dem großen Ganzen und auch dem Kleinen und eben dem Versuch, auch beides zusammenzuführen, zu sagen, wie kann das große Ganze nicht nur irgendwas sein, was abstrakt ist, sondern was uns auch in unserem täglichen Leben bewegen kann. Hm?
Okay, ja, schön. Dann bin ich natürlich sehr gespannt aufs Gespräch.
Ja, Marc, ich versuche dich ein bisschen kurz zu beschreiben, damit diejenigen, die dieses hören, eine Idee dazu haben, wer du bist. Du bist heute nicht nur Staatsanwalt und Jurist, du bist auch in der Behörde in Stralsund jemand, der, glaube ich, als stellvertretender Leiter im Moment eigentlich mit diesem Personalblick zu tun hat. Wie organisiere ich eigentlich die Durchsetzung von Recht? Sozusagen in meiner Laiensprache. Du bist jemand, der sich immer schon sehr dafür eingesetzt hat, eine menschliche Perspektive aufs Recht zu nehmen und Recht mit einer Ethik, die auch für die kleinen Schwachen gilt, genauso wie fürs große Ganze in Beziehung zu bringen. Und du bist aber in deinen letzten Stationen eben auch in Funktionen gewesen, die nah am Generalstaatsanwalt waren oder auch mal ministeriumsnah waren. Das heißt, du weißt auch, was bedeutet eigentlich Politik und das große Ganze mit dem Kleinen in Bezug zu bringen. Du bist jemand, der aber nicht auf seinen Beruf zu reduzieren ist, sondern du bist in deiner Gemeinde unterwegs und baust da auf und aus und nicht nur im menschlichen Sinn, sondern ganz praktisch bist du dabei, Bauprojekte, glaube ich, mit eurer Gemeinde zu machen. Du bist jemand, der mit unwahrscheinlich vielen Menschen unterwegs ist, der die Sehnsucht nach dem Meer hat, der froh ist, einmal auf dem Segelboot rauszufahren und mit einer Person Zeit zu haben, auf den Wellen zu schaukeln und gar nicht so viel zu reden. Was du sonst ganz gern tust. Stell mal richtig oder ergänz mal, wo du findest, ich habe dich nicht gut charakterisiert oder was fehlt.
Nein, wir kennen uns so lange, Marc. Das kannst du schon sehr gut charakterisieren. Das ist schon richtig. Beruflich bin ich als stellvertretender Behördenleiter der Staatsanwaltschaft in Stralsund personalverantwortlich für 100 Personen ungefähr, die sich von ihren Ausbildungen und von ihrer Herkunft sehr unterscheiden. Also einmal die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 35 ungefähr, die wir in der Behörde haben, natürlich mit einer ganz anderen Ausbildung herkommen als die Wachmeister, die für den Postzutrag zuständig sind oder die Servicekräfte, die diese zuarbeiten, die Akten Aktenhandling machen. Das ist ganz spannend, also mit so vielen unterschiedlichen Bereichen auch zu tun zu haben. Kirche tatsächlich, ja, da bin ich eben Vorsitzender des Kirchengemeinderats von St. Nikolai in Stralsund. Das ist eine der größten Gemeinden in unserem Bereich hier mit noch 4.000 Gemeindegliedern. Und wir versuchen tatsächlich im Moment gerade eine neue Kirche zu bauen. Das ist total spannend, ja. Ich segel gerne. Ich bin verheiratet seit ziemlich vielen Jahren, fast 25, ne? Und habe 3 Söhne, die jetzt so alle einigermaßen erwachsen sind, also jedenfalls so vom Alter her erwachsen sind. Und die gerade alle wieder hier sind in Corona-Zeit, also Haus ist wieder voll. Also. Genau, das ist so mein Lebensumfeld. Hm?
Wow. Du willst fragen, Marc, du hast noch was auf der Zunge, ne?
Ich würde zu dir als Person, weil wir sagen, wir wollen eigentlich diese Sequenz jetzt nutzen, dich als Person ein bisschen mehr kennenzulernen. Was ist im Moment der Ort deiner Kraft, wenn du über Corona-Zeit nachdenkst?
Das ist schon die Behörde. Also das ist auf der einen Seite eine ganze Menge Organisation gewesen, aber auf der anderen Seite auch eine sehr interessante Wertschätzung, die dahinter steckt von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Der Chef selber war krank in der Zeit. Also das, glaube ich, hat in der Behörde auch einen ganz großen, also das alles bei mir lag, hat auch so eine ganz große Anerkennung dann gebracht. Und das muss ich schon sagen, dass ich da sehr mit meiner Kraft unterwegs bin, aber eben auch das Stück auftanken kann, wenn ich so diese Rückmeldungen höre, Mensch, das läuft gut, das funktioniert gut, gut, dass ihr das gemacht habt.
Hm? Und war das auch schon vor Corona der Ort, an dem du Kraft tanken kannst?
Vor Corona war Kirche noch stärker, also Behörde schon auch. Also das, ich mache diese Aufgabe jetzt seit ein bisschen über einem Jahr und 4 Monate bin ich stellvertretender Behördenleiter da. Das erste Mal in meiner beruflichen Laufbahn so richtig mit Personenverantwortung unterwegs, was ich sehr, sehr spannend finde und wo ich natürlich sehr viele neue Erfahrungen im Moment mache. Das gab es auch schon vor Corona. Vor Corona war aber eine zweite wichtige Kraftquelle auch Kirche. Das ist sehr zusammengeschrumpft, weil wir keine Gottesdienste mehr haben, weil wir uns nicht mehr treffen können, weil auch alles über Zoom läuft. Im Moment ist das deutlich weniger geworden, ja.
Oh, da habe ich jetzt direkt natürlich noch eine Anschlussfrage, wenn du das schon so benennst, dass es auch dahingehend durch Zoom und durch die Virtualisierung eine Veränderung gegeben hat. Was waren denn jetzt vielleicht auch im Bereich der Kirche für dich die positiven Veränderungen aufgrund der Virtualisierung? Gab es da Vorteile?
Gut, Vorteil ist sicher, dass wir uns öfter sehen virtuell, dass oder mit einigen Leuten habe ich mich auch vorher öfter gesehen, also mit den Pastoren, aber auch mit den anderen Leuten öfter sehen können, was ja sonst bei Menschen, die in der Kirche tätig sind, sind ja meist nicht nur da tätig, sondern haben 100.000 andere Sachen auch noch. Da war es immer schwierig, Termine zu finden, wenn wir uns wirklich treffen wollten. Das geht jetzt einfacher, zu sagen, Mensch, lass uns mal zusammen. Ja, lass uns mal zusammen zoomen und dann sagen die Kollegen, ja, wenn ich dafür nirgendwo hinkommen muss, sondern an meinem Schreibtisch sitzen kann, dann habe ich deutlich mehr Zeitressourcen. Ja, das ist vielleicht ein Vorteil, ja.
Und wenn ich dich jetzt, noch eine Frage, dann gerne du, Marc. Wenn ich dich jetzt vor die Entscheidung stellen würde, einen dir sehr, sehr lieb gewordenen oder sehr, sehr angenehmen Menschen einmal im Jahr in Natura zu sehen oder 5-mal im Jahr virtuell? Was würdest du vorziehen?
Oh, das ist schwer. Also wahrscheinlich schon 5-mal virtuell. Also, aber okay. Das lerne ich gerade. Vor 3 Wochen hätte ich wahrscheinlich noch anders geantwortet.
Ja. Okay, danke.
Ja, die Frage, die ich mir stellte, war, was hat sich in dir eigentlich jetzt zuletzt verändert? Was ist das, wo du merkst, wie, oh ja, das, da werde ich zu jemand anderem gerade?
Gut, 2 Dimensionen sind das vielleicht. Also einmal ist es die wir eben schon angesprochen hatten. Das ist vielleicht die Brücke, dazu zu sagen, ich muss mich jetzt mit diesen virtuellen Möglichkeiten stärker auseinandersetzen und ich lerne dann die Vorteile kennen und schätzen und lerne mich auch da zu bewegen auf diesem Gebiet. Sonst hätte ich früher mal gesagt, nee, dich irgendwie so über den Bildschirm zu sehen, komm doch mal bitte lieber vorbei, dann kann ich dich auch noch in den Arm nehmen und so. Dass jetzt nicht mehr geht, führt natürlich dazu, ist wahrscheinlich gar nicht natürlich, also führt dazu, sich mit diesen neuen Möglichkeiten zu arrangieren und die Chancen zu sehen. Und der andere Bereich, wo ich mich verändere gerade, ist aus solchen Notsituationen oder Krisensituationen heraus Entscheidungen zu treffen und Zweifel zurückzustellen, also fünfe gerade sein zu lassen eher und zu sagen, ach, mein Bauchgefühl sagt, das wird schon passen. Ich habe im Moment überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken, ob das alles Lege Artis ist oder so. Da haben wir so eine Facette im Moment, wo der Chef eben anderer Meinung ist, wo ich sage, haben wir die Zeit im Moment, uns darüber auseinanderzusetzen, oder müssen wir nur einfach gucken, welche Bedürfnisse haben die Leute und darauf zu reagieren. Das lerne ich gerade mehr, zu sagen, mich auf mein Bauchgefühl da auch zu verlassen und zu sagen, das wird schon passen.
Und bist du froh, wenn sozusagen diese Zeit vorbei ist und du das nicht mehr so machen musst und dann wieder sozusagen zurück zu der alten Komfortzone gehen kannst? Oder wünschst du dir, dass du genau das, was du gerade lernst und spürst, dass du das auch mit hinüber in die Zukunft nehmen kannst, ins neue Normal?
Ja. Das wünsche ich mir schon, dass ich das mit hinübernehmen kann. Ich wünsche mir schon, dass es irgendwann eine Normalität wieder gibt, die sicher anders sein wird als die, die wir kennen, das glaube ich auch, aber die ein bisschen näher dran ist an dem, was wir kennen. Das würde ich mir schon wünschen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, diese Sachen mit rüberzunehmen. Auch dann zu sagen, okay, ich könnte mir jetzt wahrscheinlich über Sachen länger einen Kopf machen, ich habe wieder ein bisschen mehr Zeit, es ist wieder ein bisschen mehr Ruhe drin, aber es hat doch damals ganz gut funktioniert. Warum sollte ich meine Zeitressourcen da investieren, wo ich in der Krise gelernt habe, brauche ich nicht, bringt nicht so viel.
Hm. Hast du, das ist ja eine spannende Zeit, weil wir über Social Distancing reden oder Physical Distancing. Gleichzeitig bist du auch jemand, ein Mensch des Kontakts, so wie ich dich kenne. Mhm. So, hast du neue Rituale entwickelt, wie du mit Nähe, Distanz umgehst?
Also, ja, wir versuchen schon, wir sehen uns in der Behörde, sehen wir uns ja schon jeden Tag, aber da merkt man schon, dass diese 2-Meter-Regel irgendwie eingehalten wird. Die Büros sind gerade groß genug, dass man das schaffen kann.
So. Habt ihr also komfortable Büros, ja.
So, dass wir das einhalten, wo ich aber denke, wenn wir das irgendwann mal wieder ändern könnten, wäre mir das schon ganz lieb. Also, dass wir nicht so weit voneinander weg sind. Und sonst sind die Rituale tatsächlich soziale Medien mehr zu nutzen. Das ist für mich ja schon ja was ein bisschen anderes als vorher. Ich bin vorher nicht jemand gewesen, der D-Mark weiß das, WhatsApps sofort beantwortet oder so, sondern ich habe auch, wie sagt mein großer Sohn immer, ach, du hattest eine digitale Pause. Das kann auch schon mal so ein Tag sein. Und das merke ich, dass das jetzt anders ist. Also, dass ich schon mehr, für andere Leute war das auch vorher normal, aber schon mehr gucke, wer versucht mich jetzt gerade hier virtuell zu erreichen und auch zu antworten.
Und war der Grund für diese hin und wieder digitalen Pausen, dass du ganz bewusst gesagt hast, ich möchte jetzt nicht digital agieren, oder war es wirklich so immer ein bisschen auch Überwindung sozusagen, auch die neuen Techniken und digitalen Medien auch mehr und mehr zu nutzen?
Nee, das war schon bewusst zu sagen, ich bin nicht permanent digital erreichbar, damit müsst ihr leben. So. Und das, das hat jetzt ein bisschen zurückgetreten, weil ich sage, nee, ich muss jetzt wohl damit leben, dass wir uns im Moment größtenteils digital nur austauschen können. Also muss ich da irgendwie auch teilnehmen, sonst macht das keinen Sinn.
Ja, genau. Guck mal.
Da freut sich einer.
Ja, weil ich dich kenne als jemand, der genau mit diesen sozialen Medien auch sagt, ne, da gibt es eine klare Präferenz für den persönlichen Kontakt. Aber konfrontiert damit, keinen Kontakt zu haben, ist genauso ein Natural Choice. Du bist in Kontakt, das ist das Wichtige. Und jetzt ist es eben virtuell.
Ja.
Marc, du kennst diese Frage vielleicht schon, ich stelle sie trotzdem. Was ist dein Lieblingslied im Moment?
Was höre ich am meisten im Moment? Ich mag immer noch, ist blöd, weil jetzt komme ich gerade nicht drauf, was ich natürlich gut
kann. Sing vor.
Ja, nee, Alphaville, also, Forever Young.
Forever Young, oh Gott, Alphaville. Ja,
sehr schön.
1982, ist immer noch in zwei Playlisten drin. Ja, ja, aus den 80ern. Ja.
Guck mal, Roberto, das ist eher deine, das ist mein ja. Alter, aber Forever ja. Young, das ist.
Nein, aber weißt du? Forever Young, ich weiß noch, ich bin ja DDR-Kind, ja?
Ja.
Und ich weiß noch, darin, eine meiner frühesten Medienerinnerungen ist tatsächlich die einzige große Samstagabendshow im Osten in der DDR, war nämlich ein Kessel Buntes, so ein bisschen das Wetten, das der DDR. Ja. Und da trat einmal tatsächlich Alphaville auf mit Forever Young.
Ja.
Und das war so mein erster Kontakt zu Popmusik. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 4, 5. Und tatsächlich ist das seitdem auch für mich ein wichtiges Lied, so abgenudelt es auch ist.
Ja, es ist abgenudelt, aber ich höre es trotzdem noch gerne.
Ja, genau. Für mich hat es echt eine musikalische Pause gegeben. Guck mal, die erste Viertelstunde ist rum. Und damit komme ich jetzt zu einer Übergangsfrage. Das ist ja ein Wahnsinns-Timing, Roberto. Also wir haben es ja echt nicht so, wir wollten echt auf die Zeit achten, aber das muss ich mal erwähnen. Ja. Die Frage, Marc.
Ja.
Was ist ein Moment in den letzten 2 Wochen? Was ist eine Situation in den letzten 2 Wochen, wo du das Gefühl hast, die ist besonders oder die sticht heraus vor dem Hintergrund. Wir suchen diese im Mikro, das, was sich ändert, wo wir in ein neues Normal kommen. Was ist ein Moment in den letzten 2 Wochen, der anders oder besonders war?
Wir haben eine Kirche. Also gerade von dem Änderungshintergrund. Wir haben unsere erste virtuelle Kirchengemeinderatssitzung auch über Zoom abgehalten. Und das war für uns alle, nicht für alle, aber für die meisten von uns doch ein sehr neues Gefühl. Und wir haben sehr wichtige Fragen diskutiert, 2 Stück davon, die auch viele von uns emotional stark anfassen. Und wir haben das hinbekommen, sehr konzentriert und sehr zielgerichtet zu diskutieren, zielgerichteter, als wir das hingekriegt hätten, wenn wir in einem Raum gesessen hatten. Also das war für mich so ein Moment, wo ich sage, Mensch, dieses Digitale, das kann funktionieren. Also ich hätte das ja vorher so nicht geglaubt. Ich dachte, also meine Vorbehalte gegen solche Videochats, und Videokonferenzen war immer, manche Leute werden gar nicht mehr zu Wort kommen, manche Leute werden einfach ja überhört werden in diesem System und so, aber das war nicht der Fall, sondern...
Wie habt ihr das geschafft? Durch was ist das so geworden?
Ich glaube, es braucht dann einen wachen Moderator, der auch die Leute, die so im Hintergrund bleiben, mal aufruft und anruft oder anfragt. Das, glaube ich, ist schon erforderlich, aber es war das Durcheinanderreden, was wir sonst im Saal ab und an haben, bis dann einer die Glocke läutet und sagt, Leute, hier gibt es eine Rednerliste und so.
Klingling?
Nee, aber...
Aber ganz oben.
Genau. Wir haben ganz oben. Nein, aber so Gesprächsführung und da gibt es jemanden, der sich dann durchsetzen muss halt. Mhm. Das war dann nicht erforderlich. Also das... jeder lässt den anderen eher austreten und weil jeder weiß, dazwischen quatschen bringt in diesem Format überhaupt nichts. Also das... war für mich so ein Moment, wo ich sagte, Mensch, das könnte ja doch funktionieren. Ich war da skeptisch, das gebe ich zu.
Das heißt, man hat dann wirklich anders aufeinander gehört? Ist das eine Frage des Respekts oder der, man ist noch nicht so geübt im Durcheinanderreden oder was ist das?
Das wäre tatsächlich eine Frage, ob das irgendwann kommt, das Durcheinanderreden, dass man sagt, oh, geht auch in diesem Format. aber es war vielleicht dadurch, dass es für alle, für viele neu war, war dann ein anderer Respekt dahinter, ja. Zu sagen, in diesem Format bringt das jetzt nichts, den anderen irgendwie über den Mund zu fahren oder so, sondern wir haben uns alle ausreden lassen, also obwohl das wirklich sehr emotional 2 Themen waren, ausreden lassen und nacheinander wirklich auch alle sich eingebracht. Keiner, der da nichts gesagt hätte. Und wir sind 11 alle zusammen, also das ist schon auch eine große Videokonferenz dann gewesen, ja.
Würdest du also sagen, das war dahingehend eigentlich somit das beste Meeting oder effektivste Meeting?
Ja, also ich mache das jetzt seit ein ganz paar Jahren, da gab es auch andere effektive Sachen, aber es war eins von denen auf jeden Fall. Mhm. Also würde ich in diese Reihe einbeziehen, ja.
Mhm. Und was hat diese Emotionalität gemacht? Also ich habe verstanden, das waren 2 Themen oder Anliegen, die ihr miteinander verhandelt habt, die irgendwie nicht so ohne waren.
Ja.
Und damit ist ja die spannende Frage in so einem virtuellen Format, wo du auch vieles im Stereotyp nicht mitkriegst. Also wie bewegen sich Leute, wie ist Emotionalität? So. Und trotzdem sagst du, hey, wir waren da irgendwie, ja, verbunden ist mein Wort, weiß ja nicht. Was hat diese Spannung ausgemacht und was hat das für euch als Gruppe gemacht?
Ich glaube, der Unterschied, würde ich im Nachhinein sagen, ist der, man sieht den Sprecher ja, der kommt ja hervor sozusagen, und man kann die anderen nicht so gut im Blick haben, weil die nur als kleine Bildchen da oben erscheinen. Also man konzentriert sich auf die Stimme und das Bild, was man hört, ich glaube, stärker auf die Stimme, weil die Bilder eben Bilder sind. Und nimmt da doch dann stärker wahr, Mensch, was will er auch oder sie mit ihrer Stimme rüberbringen? Wir waren, glaube ich, aufmerksamer auf die Nuancen, auf die Zwischentöne zu hören, als wir das sind, wenn wir alle im Saal sitzen, wo wir auch die anderen Leute ja im Blick haben und sagen, ach, der schüttelt schon mit dem Kopf da drüben und der macht schon irgendwelche abfälligen Bewegungen. Dann ist die Dynamik eine andere und man konzentriert sich nicht nur auf den Sprecher. Und das geht in dem Medium besser, würde ich sagen. Den Sprecher wirklich im Blick zu haben und zu hören.
Ja, also das sozusagen, da ist auch die Chance, dass andere Sinneskanäle nochmal mehr gefordert sind einfach.
Ja.
Okay. Ja, und du mir eine Sprecherzentrizität, Gott, was für ein Wort.
Wie hieß nochmal der Wein, den du gerade trinkst, Marc?
Der rote, der ist super.
Zeig mal ins Bild.
Vino Nobile. Italianer.
Ja.
Und das ist keine Corona-Maßnahme, ich darf es gar nicht so sagen, aber ich trinke dann einfach. Aber ich glaube, du guckst. Und das ist ja spannend für so einen Kirchengemeinderat, weil du eigentlich denkst, wie, naja, man achtet ja aufeinander, man ist ja sehr fühlig
mit meinen
Stereotypen.
Ja, genau.
Gleichzeitig ist es so, dass du noch mehr auf die Nachricht des Individuums achtest und weniger auf diese ganze Gesamtbewertung, wo man sagt, man kennt sich schon, man hört immer schon.
Ja, ja.
Das kriegt auf einmal, Aufmerksamkeit für die individuelle Personen mehr Fokus und das macht mehr Respekt für den Beitrag.
Ja.
Ist das so?
Das habe ich aus der Sitzung so mitgenommen, aus der Videositzung, genau.
Wow. Ich habe noch eine andere Frage. Außer, Marc, du möchtest da nochmal reingehen, weil das beschäftigt mich jetzt schon was länger. Wir sehen uns ja gerade zum ersten Mal und dementsprechend auch kennen wir uns noch nicht. Nicht so gut, auch wenn es natürlich ein Gespräch unter Freunden ist. Aber Marc, ich habe mir das so überlegt, was ich rausgehört habe, ist, du bist beruflich quasi als Staatsanwalt oder jetzt als stellvertretender Leiter der Behörde auf jeden Fall sozusagen, ich sage jetzt einfach mal, im Justizkontext unterwegs.
Ja.
Und auf der anderen Seite, was du ehrenamtlich machst, bist du im kirchlichen Sektor unterwegs. Und ich von außen, ich bin ja auch nicht getauft, ich habe kein Latinum, ich habe mit Justiz, DDR-Kind, so. Aber für mich von außen runtergebrochen sind das ja eigentlich zwei Antipode, ne? Religion und Justiz.
Ja, das stimmt.
Also, ne, so genau, da wollte ich nämlich reingehen. So runtergebrochen, Emotionalität versus klare Faktenlage. Ne? Aber eben, also wie kriegst du das innerlich so zusammen? Für mich außen ist das so eher so eine Dichotomie, aber wahrscheinlich ist es das gar nicht.
Vielleicht zwei kleine Punkte dazu. Es gibt einen Richter hier am Amtsgericht, der mich auch in kirchlichen Zusammenhängen kennt, also der auch in die Kirchengemeinde gehört. Und der sagte nach einem Plädoyer von mir mal, sagte er, Marc, du musst die Leute nicht so anpredigen. Also und dann habe ich gesagt, du, ich versuche immer bei dem Menschen, den ich vor mir auf der Anklagebank sitzen habe und dem ich dann was erzähle, zu gucken oder zu fühlen, hat der eine Antenne für das, was ich ihm sagen will oder nicht. So. Und dann predige ich, wenn ich glaube, da ist diese Antenne, predige ich auch Angeklagte gerne mal an. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass einer der Angeklagten dann 2 Jahre später mal zu mir kam und sagte, das, was sie mir da gesagt haben, das hat's verändert. Also der war nicht das erste Mal angeklagt, der kannte das Spiel schon und so. Der sagte aber, dass sie sich die Zeit genommen haben, mir nochmal deutlich vor Augen zu führen, wo dieser Weg hingeht, wenn ich weitergehe. So, das hat mich irgendwie rausgerissen. Also so, wie sie das, die Diktion, wie sie das gemacht haben und so, das hat mir gesagt, okay, das ist jetzt so der Endpunkt. Das funktioniert ganz, ganz selten, das weiß ich auch. Aber es gibt diese Momente. Und Religion bedeutet ja auch ein Stück weit, diesen Moment zu suchen, der Nähe zu einer verändernden Kraft. So. Und das kriegen wir manchmal auch im Gerichtssaal hin. Selten, gebe ich zu. Ne? Viele sagen ja immer, ja, sie sind doch für die Gerechtigkeit zuständig. Und dann sage ich immer, nee. Also die Gerechtigkeit, dann gehen sie da drum in die Kirche, da gibt es Gerechtigkeit. Aber wir, wir machen Recht.
Das ist Recht.
Ja, das ist menschengemachtes Recht mit allen Haken und Ösen und Fehlern. Und das ist alles nur halbgar. Mehr können wir Menschen auch nicht. Und Gerechtigkeit ist in der Kirche.
Okay, ja, da sollten wir allerdings einen Unterschied machen zwischen der
Kirche
Institution
und ja, genau. Also, genau. Also die Institution Kirche ist auch
historisch ein paar Schwierigkeiten.
Ja, genau.
Danke für den Hinweis, Marc.
Der ist sehr wichtig, der Hinweis.
Da habe ich noch zwei Anschlussfragen. Die erste Frage ist, du als Staatsanwalt, ja, warum glaubst du noch ans Gute im Menschen, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, warum bist du nicht Rechtsanwalt geworden?
Ja.
Vielleicht deswegen. Keine Ahnung.
Ja, genau. Ich glaube an das Gute im Menschen und sehe das auch im Zusammenhang mit der Arbeit. Also gerade solche Momente, wo Menschen wirklich mit ganz schweren Hypotheken sozusagen durchs Leben gehen mit vielen Straftaten und die irgendwie diese Kurve kriegen. Das erleben wir auch und das kriegen wir auch mit. Und da kann man viel mehr an das Gute im Menschen glauben, wenn man sehen kann, mit welchen Prüfungen manche Leute auch geschlagen sind. Und so sehe ich strafbares Verhalten auch. Oft, wenn man so langjährige Straftäter, wenn man sich in die Akten ein bisschen reinfräst, in die alten Sachen, dann sieht man auch die Weichen, wo die ausgeschert sind. Also wo das Leben ihnen wirklich einen Strick gedreht hat. So. Mhm. Das bedeutet nicht, dass wir, was uns von vielen ja vorgeworfen wird, wir wären zu milde und so. Damit hat das nicht so viel zu tun, sondern eben zu sehen, wir wollen euch nicht milde bestrafen, das ist gesetzlich auch so nicht vorgesehen und macht auch keinen Sinn, aber wir wollen schon sehen, warum seid ihr da, wo ihr seid. So. Das geht auch nicht bei allen. Wir machen irgendwas bei 20.000 Verfahren im Jahr mit 35 Kollegen. Ne, da kann man sich nicht um jedes einzelne Verfahren kümmern, so tief, dass man weiß, wie das Soziogramm dahinter funktioniert. Aber bei den schweren Straftaten...
Das heißt, du bist bald mit über 500 Verfahren pro Statt, also mehr als ein Verfahren pro Tag.
Ja. Ja, auf jeden Fall 4 oder so sind das am Tag, ja.
Okay.
Genau, also wenn du Urlaub abzählst, sind wir ungefähr, also wenn du ausgehst von 200 Arbeitstagen oder was das immer ist, was wir so machen im Jahr, dann bist du bei 4 am Tag, glaube ich, im Schnitt. Also wir haben natürlich Dezernate, wo die Leute mehr machen müssen. Also wir rechnen das immer so im Monat. Also wir haben Kollegen, die müssen 120 im Monat machen, bei 20 Arbeitstagen, ne? Weißt du, wie viel da am Tag rumkommen müssen und manche weniger machen müssen.
Ne? Genau, aber ich habe mich entführt bei diesem Gedanken, und trotzdem nehme ich mir Zeit für den Einzelnen, weil es was bewirkt und weil ich das erlebe.
Ja, genau. Ich versuche zu rauszulesen, rauszuhören. So, ist da eine Möglichkeit, ist da eine Tür, die man aufmachen kann? Wenn das nicht ist, dann ist das auch nicht. Also dann müssen wir es auch akzeptieren. Das ist das Spiel. Aber nicht die zu vergessen, wo eine Möglichkeit besteht, ihnen wirklich auf die Sprünge zu helfen.
So. Und warum bist du denn nicht Rechtsanwalt geworden, um die Frage von Roberto aufzunehmen?
Ja. Das sind so Zusammenhänge, die... Ja, genau. Was Rechtsanwälte oft nicht mehr können. Also das... ne, wenn die ihr Geld verdienen wollen, müssen sie zusehen, dass sie Mandate kriegen, die Geld machen und nicht Beschützer der Kleinen sein. Das ist dann ein Problem. Aber nicht deswegen bin ich nicht Rechtsanwalt geworden, sondern das war damals eher eine familiäre Entscheidung, zu sagen, wir wollen in Stralsund bleiben. Da wird man nicht gut Rechtsanwalt mit so einem Spezialgebiet oder mit irgendwas, wo man sagt, ja, da sitze ich sicher im Sattel. Da haben damals, als ich in die Justiz gegangen bin, im Jahr 2002 viele, viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte um ihre Existenz gekämpft. Waren viel zu viele da für so eine kleine Stadt wie Stralsund. Aber da meine Frau schon eine Praxis da hatte und wir da bleiben wollten, habe ich dann gesagt, gut, da muss ich mir versuchen, wo das einfacher geht. Dann wollte ich Arbeitsrichter werden. Da war aber totaler Einstellungsstopp und dann rief das Justizministerium irgendwann an und sagte, ja, wir würden Sie tatsächlich gerne haben, aber wir haben gerade überhaupt keinen Platz als Arbeitsrichter für Sie, aber als Staatsanwalt. Und dann habe ich gesagt, Staatsanwalt, das wollte ich eigentlich nie werden. Also das ist so kläffender Wadenbeißer, der immer so nachkartet. Aber gut, wir wollen jetzt hier bleiben mit dann, nee, zwei Kleinkinder, der dritte war aber schon unterwegs und dann mache ich das halt. So, und dann hat mich der Direktor des Arbeitsgerichts 3 Jahre später angesprochen und gesagt, so Marc, jetzt hätte ich eine Stelle als Arbeitsrichter für dich. Willst du jetzt kommen? Und dann habe ich gesagt, nee, lass mich mit deinem langweiligen Arbeitsrecht und in Ruhe. Ich brauche Action, ich brauche Polizeidurchsuchungen, ich brauche irgendwie, ich muss irgendwie ein bisschen am Leben teilnehmen. Ja, ah. Und das ist total spannend. Also.
Ja, wow. Danke, danke Marc. Ja, ich würde gerne noch eine Frage gucken, wenn du deine Behörde anguckst und schaust, was ihr jetzt macht in Corona-Zeiten. Was verändert sich da? Weil wir auch so ein bisschen gucken, New Work, wie geht denn das alles mit Homeoffice? Ich stelle mir vor, wenn du als Staatsanwalt mit deinen Puschen im Homeoffice bist und haben die Jungs draußen ein schönes Spiel, das ist wahrscheinlich nicht die Realität. Hilf uns mal, was sind die Bilder? Wie macht ihr das als Behörde, die den Staat eigentlich repräsentiert? Und so, Staat kann man ja ambivalent sehen, aber so, ihr könnt ja nicht da sein. Du hast vorhin gesagt, du bist zu Recht systemrelevant. Sag mal, wie macht ihr das?
Genau, wir können nicht da sein, das ist richtig. Ja.
Ich stelle das nochmal 5 Minuten dafür ein, das ist so.
Ja. Okay. Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, da haben wir uns einen Augenblick drüber Gedanken gemacht, aber wie gesagt, da war ja eine schnelle Entscheidung erforderlich. Das musste dann irgendwie laufen. Also haben wir es aus dem Bauchgefühl gemacht und sehen im Nachhinein, jetzt läuft das ja 3 Wochen, sehen im Nachhinein, oh, Bauchgefühl war gar nicht schlecht. Gut, dass wir uns dann nicht allzu viel Gedanken gemacht hätten. Sonst wäre das vielleicht schlechter ausgegangen. Wir haben an der Stelle gesagt, da hatten wir in Mecklenburg-Vorpommern noch 63 Infektionsfälle. Also so an einem Punkt, wo man eigentlich sagte, ja, so schlimm ist ja noch gar nicht. Hat die Generalstaatsanwältin angerufen und gesagt, oh, wollen wir nicht mal überlegen, dass wir die Behörden arbeitsfähig halten und unsere Mitarbeiter schützen. Und da habe ich noch gesagt, du, Christine, über 63 Leute infizieren, ist das nicht alles noch ein bisschen früh? Und sie sagte, na Marc, das steigt schneller, als du glaubst. Also vielleicht sollten wir vorher bereit sein. Und dann haben wir eben gesagt, okay, was brauchen wir? Wir müssen die Belegschaft in 2 Teile teilen, dass wir, wenn wir einen Verdacht oder Infektionsfälle in einem Teil haben, muss der andere Teil noch arbeitsfähig sein. Das heißt, wir müssen ein 2-Schicht-System einführen und 2 Teile die beiden Gruppen dürfen sich nicht mehr treffen. So. Wow. Dann haben andere Behörden das so gemacht, dass sie sagen, gut, die eine Gruppe arbeitet Montag, die andere Dienstag. Da haben wir dann eben gesagt, boah, das ist für Staatsanwaltschaften schon schwierig. Ich muss schon gewährleisten, dass jede Serviceeinheiten heißen die bei uns, also so eine Geschäftsstelle, die die Akten verwaltet, dass in jeder Geschäftsstelle an jedem Tag, wir nennen das die Fristen gezogen werden, also dass man die Fristsachen jeden Tag im Blick hat. So, also das heißt, wir können nicht einen Tag sagen, na, die Geschäftsstelle ist heute nicht da, da wird nichts gemacht, die kommt erst morgen. Also haben wir Schichten jetzt, die erste geht von 6 bis 12 und die zweite von 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr.
Bei Staatsdienern?
Seid ihr noch da? Ich sehe euch gerade nicht. Hängt alles ein bisschen.
Ich höre dich sehr gut. Ich frage mich nur, 6 Uhr,
okay.
6 Uhr du als Jurist, wie geht das? Da kannst du schon denken.
Ja, genau. Und das war total... Das haben wir einfach durchgesetzt und alle haben gesagt, jo, dann ist das so. Jetzt haben die Lieblingsschichten, also die Staatsanwälte haben die Nachmittagsschicht als Lieblingsschicht, weil die sagen, eben 6 Uhr im Büro, das mache ich nicht, das schaffe ich nicht, das kann ich gar nicht. Die Serviceeinheiten, die sonst um 7 Uhr im Büro sind und jetzt um 6 Uhr kommen müssen, die sagen, die Stunde früher ist mir egal, aber in der Nachmittagsschicht bis 18.30 Uhr, ich gehe sonst um 3 Uhr. Ne? Also ich bin sonst schon fast im Bett, wenn ich jetzt nach Hause komme. Das geht nicht. So, aber trotzdem halten sich alle daran und sagen, ja, ich arbeite zwar lieber in dieser und jener Schicht, aber ich sehe natürlich ein, dass Schichten hier nicht gewechselt werden können. Das haben wir ja auch gleich gesagt, das ist Quatsch. Also jeder bleibt jetzt in seiner Schicht. Und die wechseln wochenweise. Also eine Woche hat man Frühschicht, eine Woche Spätschicht. So. Und die machen das. Wir haben tatsächlich geglaubt, okay, jetzt reißt demnächst der Krankenstand hoch, weil die in der Frühschicht sagen, ich bin in der Frühschicht krank, warum 6 Uhr komme ich nicht? Und die in der Spätschicht nachher sagen, ich arbeite nicht bis 18.30 Uhr, bin lieber krank. Das ist aber nicht so. Also wir haben einen ganz niedrigen Krankenstand, also eigentlich fast null, außer Chef, ganz niedrigen Krankenstand und alle sind da auch bis 18.30 Uhr und na, die nicht alle Staatsanwälte kommen morgens um 6. Also das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Aber so, und die Effektivität ist höher. Also es gibt weniger Kaffeepausen und weniger Tratsche, sondern alle wissen, okay, wir arbeiten nur 6 Stunden, wir müssen den gleichen Kram in 6 Stunden schaffen, okay. Also ran. Ne? Sehen wow. Dann als Vorteil eben, gut, 2 Stunden werden uns im Moment geschehen.
Ja, aber wie macht ihr
das? So haben wir das organisiert.
Wie macht ihr das, dass die Leute... Weil das ist ja sozusagen, Leistung zu verdichten, ist ein guter Teil Motivation und eigene Entscheidung und Freiwilligkeit und so. Das kannst du ja nicht anordnen.
Ja.
Wie habt ihr das hingekriegt, dass die Leute sagen, oh, ich verstehe, was gerade dran ist, ich mache das?
Ich merke, wenn ich durch die Behörde gehe jetzt, eine Wertschätzung für diese Entscheidung. Also viele fühlen sich sicherer jetzt. Die sagen, Mensch, toll, dass ihr das so eingerichtet habt, dass in doppelbesetzten Büros, also die Serviceeinheiten sind, die meisten sind noch doppelt besetzt in einem Büro, dass immer meine Kollegin in der anderen Schicht ist, sodass ich alleine in meinem Büro bin. Ne? Also, da fühle ich mich sicherer. Oder gut, dass ihr diese halbe Stunde in der Mitte eingerichtet habt, zwischen 12 und 12.30 Uhr. Und ich weiß, wenn ich 12.30 Uhr in die Behörde komme, ist der Reinigungsdienst durch gewesen und hat alles desinfiziert oder so. Da sagen die, ihr habt euch einen Kopf gemacht und ihr habt das gut geregelt, auch wenn das an manchen Ecken für mich schwierig ist. Und wir haben gesagt, okay, für alle, was wir sonst nicht haben, der mittlere Dienst muss bei uns sonst stechen, für alle Vertrauensarbeitszeit, macht, dass es passt. So, und dann sagen auch einige, die sagen mir das auch und sagen, oh, morgen habe ich Schwierigkeiten, muss ich mit meiner Tochter noch dies oder jenes, kann ich wirklich erst um 7 kommen? Dann sage ich, ja, ist gut. Kommt ja halt um 7, wird schon passen. Und wir merken, dass wir kaum Rückstände haben. Also, dass kaum jemand sagt, oh, habe ich nicht geschafft, lass ich liegen. Obwohl wir auch das gesagt haben und gesagt haben, wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht. Lassen wir es liegen. So.
Vertrauen zahlt sich
aus. Wir wissen, dass ihr nur 6 Stunden da seid und dass ihr dann eigentlich eben nicht schafft. Genau. Vertrauen zahlt sich aus. Und das sagen die auch so. Da sagen sie, gucken Sie doch mal. In dem Vertrauen läuft das.
Die 5 Minuten sind ja lange rum. Ich habe sie natürlich hier ein bisschen frisiert. Marc, wir wollen zu dem Großen und Ganzen kommen. Also ein bisschen,
rausgezogen, ja.
Genau. Aus den einzelnen... Ja. Situationen zu gucken. Du hast erzählt von der Sitzung, von dieser Idee, wie macht ihr das eigentlich in der Behörde? Auch ein bisschen die Frage so, wie kriegst du das eigentlich hin? Juristerei und Glaube oder Kirche. Dein Vorgast, der hat eine Frage gefragt, die sagt, wenn wir aufs Große und Ganze gucken, welches Licht scheint durch die Brüche? Und lieber Thomas, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Großartige Frage. Wenn du guckst, was ist das drüber hinausweisende? Welches Licht scheint durch die Brüche?
Ja. Was würde uns fehlen, wenn wir jetzt in die alte Normalität zurückkommen? Fallen sozusagen. Das ist schon dieses Gefühl, in der Krise zusammenzurücken und sich aufeinander auch verlassen zu können. Das ist, ja, vertrauen zu können. Das ist was in allen Bereichen, also sowohl Kirche als auch Behörde, als auch Familie jetzt hier mit allen Jungs zu Hause, ja, was das Zukunftsweisen oder das Wegweisen ist, zu sagen, Mensch, können wir das nicht rüber retten. Zu sagen, diese Krise haben wir zusammen gemeistert, im Vertrauen darauf, dass jeder das gibt, was ihm möglich ist und wir uns darauf verlassen konnten. Also ja, dieses Vertrauen, das wäre gut. Und das scheint sehr deutlich durch. Also das höre ich an vielen Ecken und Enden und spüre das selber.
Wow, danke. Ach schön. Das sagen wir dir jetzt auch schon mal, das ist ja etwas, was wir auch zum Ende dieser Sendung machen wollen, dass wir dich nachher auch nochmal nach einer Frage fragen, die wir dann unserem nächsten Gast mitgeben möchten. So ein bisschen ein Dominosteinchen. Mhm. Was mich interessiert, ist eine Frage. Was wirst du in 20 Jahren deinen Kindern, du hast ja gesagt, du hast drei, alle im Grunde genommen fast erwachsen, zumindest vom Alter her so gesagt. Was wirst du in 20 Jahren deinen Kindern von dieser Zeit erzählen? Oder vielleicht auch deinen Enkeln, ne? Ich weiß es nicht.
Vielleicht eine kleine Anekdote für dich, Roberto.
Ja.
Eine meiner Geschäftsstellen-Mitarbeiterinnen in der Verwaltung sagte, wissen Sie was, Herr Engelhardt, wir haben, vor einer Woche war das oder so, da war das gerade alles im Laufen, wir haben heute 38. Hochzeitstag. Und wir konnten unsere Hochzeit nicht feiern, weil in der DDR Maul- und Clownseuche war. Das habe ich alles schon mal erlebt. So, das fand ich total spannend. Also, weil viele ja sagen, oh, das hat es noch nie gegeben und das war ganz neu und das ist irgendwie alles. Und sie sagte, nee, wir mussten unsere Hochzeitsfeier damals absagen, weil Maul- und Clownseuche war. was werde ich denn meinen Enkeln erzählen? Was ist bei mir ausgefallen? Weil das nicht wahr. Ich glaube, ich werde erzählen, dass es die Angst, also vielleicht ist das auch Mecklenburg-Vorpommern, weil wir nach wie vor so relativ wenig Fälle haben, aber die Angst deutlich hinter dem Gefühl zurücktrat, wenn so eine Pause in diesem Hamsterrad und dem Drehen, in dem ich schon ganz gut drin stecke, das war spannend, einfach mal so rausgekegelt zu werden aus den ganzen Zusammenhängen und ganz anders Zeit zu haben plötzlich. Nicht jeden Abend unterwegs zu sein, sondern jeden Abend zu Hause zu sein und Zeit für Sachen zu haben, die sonst nicht mehr bleibt. Also das, glaube ich, wird für mich bleiben.
Und denkst du denn, dass das diese Corona-Zeit jetzt so ein Narrativ unserer Generation, sage ich jetzt mal, sein wird, wie beispielsweise der Mauerfall ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Narrativ jetzt natürlich der deutschen Bevölkerung. Aber vielleicht auch sowas Kleineres, so wie zum Beispiel das Sommermärchen 2006. Ich glaube, alle, die damals zum ersten Mal so Public Viewing etc. gemacht haben, die wissen das noch, wie das war, diese 5 Wochen, kein Regen und jeden Tag Fußball geguckt, egal ob das jetzt Ecuador gegen Bhutan war oder so. Ja?
Das fragst du meinen fußballfreundlichen Freund. Also,
jetzt bin ich gespannt. Okay. Nein, aber
mit Fußball habe ich nicht so ganz viel Armut. Aber gut.
Ja. Nein, aber ich meine, es gibt ja verschiedene Ereignisse, von denen sich bestimmte Generationen, die da sozusagen in ihrer starken Handlungsphase, sage ich mal, befunden haben, dass sie das dann später noch erzählen. Ja, weißt du noch damals das und das? Und denkst du, dass diese doch außergewöhnlichen 5, 6, 7, 8 Wochen, die jetzt gerade laufen, dass die auch eben noch in 10, 15, 20 Jahren auch noch sowas was Besonderes haben?
Ja, glaube ich ganz sicher. Gerade weil wir auf absehbare Zeit nicht zu dem zurückkommen, wo wir herkommen. Also weil das eine Zeitwende einläuten wird. Ich glaube, es wird noch deutlich mehr eine Zeitwende sein als 9/11 oder so. Auch 2008 Lehman-Pleite waren deutlich geringere Veränderung, weil das nur einige Bereiche betraf oder betrifft, als das, was jetzt, weil das alle Lebensbereiche verändert und wir in in einer ganzen Reihe von dem, wo wir herkommen, nicht wieder zurück können werden. Also auf Social Distancing werden wir uns, das ist nach 5 Wochen nicht vorbei. Wir werden nach 5 Wochen wieder zur Schule gehen, denke ich auch, und wieder normale Arbeitszeiten haben und so. Aber die Sache, gibt man sich die Hand oder nicht? So Kulturtechniken, das wird sich verändern. Und das weltweit, also das ist schon irre. Ja, wenn man das mit dem Mauerfall vergleicht, auch in den Wochen und Monaten, die wir erlebt haben, haben wir gar nicht geahnt, was das verändern wird. So ein bisschen hatte man so ein Gefühl dafür zu sagen, boah, das wird jetzt irgendwie alles anders. Aber irgendwie ist man schon in seinem Leben unterwegs gewesen und hat gesagt, ich strukturiere jetzt das, wo ich gerade dran bin. Und so ist es im Moment auch. Wir versuchen, das zu strukturieren, was uns tagtäglich ankommt, und werden erst im Nachhinein sehen, was für eine wahnsinnige Veränderung die Welt gerade durchmacht.
Ja, ich habe jetzt, wenn ich dir so zuhöre, habe ich natürlich so ein bisschen auch Gänsehaut, ne, weil das ja wirklich dann auch so ein Sinnieren über so einen ganz wichtigen Moment einfach in der in der Geschichte ist. Ja. Und ich habe so diesen Gedanken, ich persönlich bin ja total betroffen auch vom Mauerfall. Ne? Wir sind fünf Wochen oder ein paar Wochen vor dem Mauerfall sind wir von DDR nach BRD ausgereist. Ich war damals 10, habe das ja trotzdem sehr, also für einen 10-Jährigen sehr, sehr bewusst wahrgenommen. Aber also meine Erinnerung ist, dass im Grunde genommen damals eigentlich eine große Mehrheit gedacht hätte, das ist jetzt eine Chance. Ja, unsere Einstiegsfrage war ja Corona, Krise oder Chance.
Ja.
Und ne, wenn wir jetzt mal auf die letzten 4 Jahre oder 5 Jahre fast zurückgucken, Stichwort AfD, und die große Diskussion, 20-25% in ostdeutschen Bundesländern und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass jahrelang ganz viele Unkenrufer nicht ernst genommen wurden, im Sinne von, das kann auch eine Krise hervorrufen, dieses Holter die Polter wiedervereinigen. Ne? Und jetzt ist, glaube ich, so der Tenor, Corona-Krise heißt ja auch überall Corona-Krise und nicht Corona-Chance. Ja. aus einer Taz vielleicht. nein, aber was ich sagen möchte ist, inwiefern würdest du sagen, das war ja auch dein Einstieg, dass du eigentlich eher sagst, Corona ist eher Chance als Krise. Würdest du sagen, okay, es ist viel mehr eben eine Chance als Krise, so wie damals ein bisschen mehr Krise auch in der Wiedervereinigung war, als wahrhaben wollten. So. Und wenn du das denkst, warum, wo siehst du da diese Chance oder diese Chancen?
Ja, das ist spannend. Kann so ganz viele Chancen noch gar nicht genau benennen. Also eine hatte ich ja schon versucht, ein bisschen einzugrenzen und zu sagen, okay, dieses Zusammenwachsen und dieses Zusammenstehen und zu wissen, wir müssen aufeinander vertrauen, ohne uns dauernd gegenseitig zu kontrollieren. Da sehe ich schon eine Chance, dass wir das retten können, ein Stück weit. Aber sonst kann ich so ganz viele Chancen tatsächlich noch nicht sehen. Eine Chance mag es ja geben im Umweltbereich, wenn man sieht, wie schnell sich Umweltzusammenhänge, also im Mikrobereich Umwelt wieder erholen kann, wenn man einfach ein paar Wochen mal aufhört, sie so zu belasten. Das finde ich schon spannend, zu sagen, oh, da müsste doch eine Idee drin stecken, dass wir damit auch weitermachen können. Davon habe ich zu wenig Ahnung. Ja, aber ich bin mir sehr sicher, dass das diese Veränderung zu was Neuem, was Positives hervorbringt, ohne dass ich genau benennen kann, was es jetzt sein wird, was wir auch weiter nutzen werden.
Musst gar nicht richtig analysiert haben, aber hau mal einen raus, zu sagen, du darfst 70% falsch liegen. 70% total. Aber was ist das Ding, was sich verändert?
Also,
ich habe vielleicht noch 2 böse Fragen an dich.
Aber alles klar. Also das Ding, was sich auf jeden Fall verändern wird, ist, dass öffentliche Verwaltung sehr, sehr viel in nächster Zeit investieren wird in die technische Möglichkeiten, sich miteinander auseinanderzusetzen, ohne sich sehen zu müssen. Also das sehen wir jetzt schon. Ne? Da werden wir deutlich, deutlich besser werden. Das kann ich schon mal zusagen.
Riesentrainingsprogramm in Homeoffice-fähiger
Arbeit. Ja, ganz genau, ganz genau. Das kommt, also ganz sicher.
Aber das, auch anytime, anywhere, okay. Andere, das wird sich ändern. Was noch?
Mutig, sei mutig.
Oh, was,
ja,
was
ja, pass auf, dann gebe ich dir einen Prompt.
Ja, gib
einen. Einen für die Kirche und einen für den Staat.
Ja, auf geht's.
Corona, Geißel Gottes?
Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Sondern ein Weckruf. Vielleicht, also wenn wir so auf diese Ebene gehen wollen, ein Weckruf zu sagen, ist so was Prophetisches eher. Und zu sagen, Leute, so wie ihr das im Moment macht, geht es nicht weiter. Und wenn ihr das von alleine nicht bringt, ich habe euch genug Zeichen gesetzt, wenn es von alleine nicht bringt, dann gibt es mal einen Anschubser, den ihr nicht mehr auslassen könnt.
Oh, okay. Ja, also doch ein bisschen Geist Gottes. Autsch. Geht nicht so einfach runter, aber genau. Also es ist die zweite Frage, guck mal, du bist in deiner Rolle, ich habe im Studium auch nicht gedacht, aber so ist es jetzt, du bist ja Vertreter des Staats.
Ja.
Und der Staat ist im Moment dabei, in Politik Entscheidungen in Unsicherheit zu treffen. Und in 3 Monaten wirst du ganz viele Leute haben, die wunderbar wissen, wie die Wissenschaft einmal sagen, ja klar ist es so, man wird vergessen, was man heute nicht weiß. Ein bisschen zurückzukommen. Wenn du guckst, was passiert eigentlich mit unserem Staat durch Corona? Was ist da die Situation jetzt über eure Behörde hinaus? Was ist da das, was sich verändert? Macht es Mut? Macht es Angst?
Die Leitfunktion des Staates wird stärker wahrgenommen und auch wieder akzeptiert. AfD ist gar nicht mehr so ein Thema, sondern die Leute, die jetzt am Ruder sind, müssen, genau wie wir in der Behörde auch, schnell Entscheidungen treffen und die werden grundsätzlich erstmal akzeptiert. Das stärkt eigentlich den Staat, dass man sagt, okay, wir sehen, in der Krise brauchen wir staatliche Lenkung und staatliche Leitung. Das wird im Moment anerkannt. So. Und auf der anderen Seite zeigt Staat natürlich auch eine gewisse Hilflosigkeit im Moment, die sich in so Regelungen mündet, wo man sagt, ja, da sehe ich den Sinn dahinter nicht, aber gut. Und wo man eben sagen muss, gut, Staat müsste für solche Krisensituationen andere Entscheidungsmechanismen entwickeln, das machen die aber auch gerade. Also das haben wir lange Jahre nicht gebraucht, deswegen war das ziemlich eingerostet oder ziemlich untergegangen, aber das kommt wieder, dass Staat in der Lage ist, in Krisenzeiten Entscheidungen zu treffen. Versorgung mit Atem, also mit den erforderlichen medizinischen Equipment, so standen die zuerst ziemlich im Regen, aber das läuft ganz gut an jetzt. Sicherheit, ne? Die Frage, die Menschen wollen beschützt werden und zu sagen, ist dann ein Kontaktverbot sinnvoll oder nicht, das kann man lange diskutieren, aber wir müssen jetzt irgendwas machen, also machen wir es erstmal und setzen es dann auch durch. Wir kriegen jetzt die ersten Verfahren, Verstoß gegen das Kontaktverbot auf den Tisch bei uns und in der Staatsanwaltschaft Diskussionen, irgendwie, wie verfolgen wir das? Ist das jetzt irgendwie eine Lappalie oder müssen wir da richtig draufhauen? Diese Diskussion läuft jetzt an, aber wenn wir in eine Gesellschaft reinhören, würde ich sagen, sagen die eher draufhauen. Also, ne, muss verfolgt werden. Staatsanwaltschaft wichtig an der Stelle.
Ne, und Polizei. Ja. Das heißt, mehr Vertrauen in den Staat.
Ja. Sehe ich deutlich. Also, starker Staat ist jetzt.
Mit allen Risiken.
Mit den Risiken,
die das aushöhlen hat. Von Menschen, also von Bürgerrechten und so weiter.
Ja.
Roberto, du hast.
Machen wir ja gerade extrem, Bürgerrechte aushöhlen.
Ja.
So, aber wird akzeptiert. So. Das erfordert auf der anderen Seite natürlich, dass das, diese Kehrseite erfordert, dass wir verantwortlich damit umgehen jetzt. Also.
Marc, ich. Habt ihr diesen Gong gehört? Den Gong.
Mach mal nochmal den Gong.
Ja. Mach nochmal.
Ja, okay.
Ja, herrlich.
Okay.
Marc, das sind Punkte, die du gerade ansprichst. Da spüre ich, eigentlich müsste man jetzt noch eine Folge darauf setzen, um da eigentlich nochmal das Thema weiter zu verfolgen. Thema Umgang und neue Interpretation der Grundrechte und wie die Bevölkerung das jetzt scheinbar sozusagen hinnimmt. Und gleichzeitig ging gerade der Gong. Das heißt, wir haben jetzt noch 4 Minuten 45, diese Sendung zu einem Ende zu führen. Und wir wollen ja mal am Abschluss von dieser Sendung
auch nochmal so deine Perspektive auch nochmal so hören. Also zum einen werde ich jetzt gleich den D-Mark fragen, so was er jetzt sozusagen auch gehört hat beim E-Mark. Das hatten wir in der ersten Sendung auch andersrum gemacht, dass ich das auch nochmal sagen durfte über unseren ersten Gast. Und die zweite Sache, und die geht jetzt direkt an dich auch, E-Mark, was findest du, ist eine spannende Frage, die wir mit in die nächste Sendung nehmen können und unseren nächsten Gast am kommenden Montag stellen können?
Für was bist du in dieser Zeit dankbar?
Für was bist du in dieser Zeit dankbar?
Und ja, D-Mark, ich frage dich nochmal jetzt. Ihr kennt euch ja schon sehr, sehr lange. Wie lange kennt ihr euch eigentlich schon?
Wir kennen uns 40 Jahre.
Entschuldigung, da war gerade ein Fehler im Internet. Ich habe 40 gehört.
Ja, stimmt ungefähr. Also mach vielleicht 38
draus. Oh, wow, okay.
Ja. Wie alt bist du, Roberto?
Ein Tick. Ich sag mal so, ich glaube, ich war gerade windelfrei, als ihr euch kennengelernt habt.
Großartig.
Pass auf, Marc, D-Mark, ich habe eine Frage an dich. Ja. Was hat dich jetzt, wenn ihr euch so lange kennt, möchte ich eine andere Frage stellen. Was hat dich jetzt in dieser Sendung am allermeisten überrascht an dem, was wir jetzt mit E-Mark herausgestellt haben?
Ja, total klar, Alpha Will. Vorher war aber Young.
Nein. Was wusstest du von mir, dass ich auf so einem Kram stehe?
Ich glaube, was mich überrascht, ist diese Erfahrung, die du machst, Marc, von da gibt's erstmal viel Vertrauen. Sowohl wenn du sagst, Mensch, wir haben auch nicht so genau gewusst, aber wir haben eine Entscheidung getroffen unter Unsicherheit für euer Büro und Leute schwingen da erstmal mit und sagen, gut, und ihr habt euch Gedanken dazu gemacht. Oder auch sozusagen Vertrauen in den Staat. Und da hätte ich gerne noch die zweite Sequenz gehabt zu, und welche Risiken stecken da drin, weil das immer Teil unseres Diskurses gewesen wäre. Aber dieses Grundgefühl, dass wir in diesem ganzen sozialen Gefüge, sei es im Mikro oder sei es im Makro, dass erstmal Vertrauen oben drüber steht. Und da kenne ich dich sozusagen auch als kritischer Geist und nicht als Staatsanwalt, der sozusagen so ein Rollenfetischist ist. Das habe ich dem einen oder anderen Hörer voraus. Aber dass das im Vordergrund steht und nicht die Sorge vor, oh, was passiert hier gerade, das beeindruckt mich am meisten. Roberto, was nimmst du am meisten mit?
Alpha will jetzt zu antworten.
Wäre jetzt ein bisschen billig, ne? Ja.
Der ist schon verbraucht, genau.
Den hattest du schon.
Genau. Nein, ich nehme auch schön mit, wie hattest du es gesagt, E-Mark, konstruktives Arbeiten in der Kaffeeküche, hast du gesagt, ja?
Ja, cool.
Und das ist so ein schöner Gedanke. Und der andere Gedanke ist, diese schöne Erfahrung des sich nicht unterbrechens und mit mehr Konzentration auf die anderen Sinneskanäle schieben zu können in einem digitalen, virtuellen Miteinander. Genau, das sind so die zwei Sachen, die mich ganz stark jetzt so noch beschäftigen werden. Und natürlich möchten wir auch noch in der restlichen verbleibenden kurzen Zeit von dir, E-Mark, noch wissen, welchen Untertitel würdest du für diese Folge geben? Ne, der Obertitel ist ja das neue Normal, ne, die neue Zusammenarbeitskultur nach Corona. Aber ein Untertitel ist ja auch immer schön und wichtig.
Gut, wäre für mich sicher auch Vertrauen in die neue Zeit oder Vertrauen in Veränderung.
Sag nochmal, da war gerade ein Wackler.
Vertrauen in die neue Zeit oder Vertrauen in Veränderung?
Ja, Marc. Dann darf ich dir einfach wahnsinnig herzlich danken für A1 spontan reinzuspringen, A2 für
ein Zeitraum von einer Stunde, der uns echt nicht würdig ist, weil wir sonst immer 4 oder 5 Stunden anfangen zu erzählen. Und gleichzeitig euch beiden für ein schönes Gespräch. Ich werde gleich abschalten und denken, wie wow.
Wow. Sehr gerne.
Wow, und vielen darauf gibt es dann noch einen Rotwein dann heute.
Ja, genau. Jeder aus seinem Kühlschrank, ne? Gemeinsam wieder.